ARD.
Hallo zusammen und hallo Eneas. Grüß dich.
Hallo Julia. Wie geht's?
Also diese Bitte?
Wie es geht? Was?
Gut geht's. Ich habe meinen Kopfhörer extra leise gemacht, damit der Ton besser ist, aber dadurch höre ich dich zu wenig.
Komm, wir fangen nochmal an.
Deswegen habe ich dich jetzt wieder lauter gemacht. Nee, gut geht's. Und diese Woche hat unser Postfach geklingelt. Sagt man, was war das? Postfach hat geraschelt, vielleicht eher das. Ich habe Post bekommen. Ich glaube, du hast auch Post bekommen, gell?
Genau. Es geht um eine Folge, die wir hatten. Da ging es um Winterschlaf. Und haben uns darüber unterhalten, dass Winterschlaf vielleicht gar nicht schön ist. Und Josi hat uns geschrieben, hallo zusammen, ich habe einen Buchtipp passend zu der Folge. Und zwar sagt sie, der Astronaut, kennen wir auch als der Marsianer, glaube ich.
Matt Damon.
Der startet genauso, wie ihr euch das Erwachen nach dem Winterschlaf vorstellt. Also wir haben ja gesagt, das wird wahrscheinlich sein wie ein Kater, dass man gar nicht denkt, herrlich geschlafen, auf zu neuen Abenteuern, sondern du bist einfach hardcore weggeknallt und fühlt sich an wie gesoffen, ja, oder sowas. Ja. Ich freue mich jede Woche auf euren Podcast und muss manchmal echt aufpassen, damit ich trotz Lachen weiter unfallfrei fahre. Wir drücken die Daumen. Bitte so weitermachen, also unfallfrei.
Oh, danke, Josi, das ist natürlich süß. Und ich habe Post von Lukas bekommen. Der hat Bezug genommen auf das Killerkaninchen aus unserer Folge. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da haben wir darüber gesprochen, dass irgendwie in der britischen Literatur das Killerkaninchen so ein, wie sagt man denn, so ein Motiv ist, was auch immer wieder auftaucht. Unter anderem ist es ja dann auch wieder bei Monty Python aufgetaucht. Und er schreibt, er hat noch was Spektakuläres gefunden, und zwar Hasen in einer mittelalterlichen Handschrift auf dem Weg zur Weltherrschaft. Zuerst versklaven sie die Hunde, dann hängen sie Menschen und dann, dann hängen sie die Hunde und dann geht's gegen die Menschen.
Und das ist historisch?
Ich hab mich da mal
reingeklickt. Das gibt's echt?
Ja. Naja, also zumindest die Geschichte darüber.
Das ist klar.
Und zwar habe ich da mal reingeklickt in den Blogartikel, den er mir da mitgeschickt hat. Diesen Blog, den macht ein Max Emanuel Frick, der hat Germanistik und Geschichte studiert und macht das jetzt so neben seinem Dayjob weiter, sich durch mittelalterliche Dinge zu wühlen, so verstehe ich das zumindest. Und der guckt sich vor allem an oder hat sich angeguckt, so diese Zeichnungen in alten mittelalterlichen Schriften und Bilder in Büchern. Und der ist da auch nochmal drauf eingegangen, ne, dass Hasen so die Symbole für Fruchtbarkeit und Unkeuschheit sind und die Hasenjagd auch so ein Symbol war, die Jagd des Teufels nach den Seelen der Menschen, wie auch immer. Und die Hasen sind eben vor allem die Gejagten. Und dann gibt es eben dieses Motiv der verkehrten Welt, wenn wir jetzt in die Germanistik abtauchen wollen. Und jetzt, wenn die Hasen dann die Herrschenden sind und die Menschen die Unterdrückten. Also das findet sich wohl sehr häufig. Aber es gibt ein Tier, was den Hasen dennoch gefährlich werden kann.
Obwohl die so sich so gerne fortpflanzen und eigentlich der Teufel sind, oder?
Ich bin nicht ganz mitgekommen. Und am Ende die Herrschenden sind in diesen Fabeln.
Ah ja.
Die Schnecke.
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Die Schnecke ist möglicherweise das einzige Tier, das dem Hasen irgendwie noch die Stirn bieten kann.
Schleimt den Hasen komplett voll und dem Rest ist es egal.
Ja. Verklebt das ganze Fell, er kann sich nicht mehr bewegen. Nee, aber also in Marginalien, also ich glaube, Marginalien sind ja diese schön verzierten Anfangsbuchstaben und so, nehmen es Schnecken immer wieder mit bewaffneten Rittern auf. Und das findet sich in ganz vielen Handschriften aus Nordfrankreich, Flandern und England. Der Kampf zwischen Ritter und Schnecke. Also nicht nur Menschen und Hasen, sondern Ritter und Schnecke. Und dafür gibt es eben verschiedene Interpretationen oder Lesweisen. Und das finde ich auch irgendwie ziemlich cool. Und zwar einmal ist es natürlich so, dass es irgendwie super grotesk ist. Ne? Also auch wieder verkehrte Welt, wie mit den Hasen und den Menschen. Dass irgendwie Schildkröten fliegen können oder Hasenjäger jagen oder was auch immer. Dann aber, dass eben dieses doppelte verkehrte Welt und dieses, weiß nicht, sich gegenseitig vorführen auch noch dadurch kommt, dass eine Schnecke und ein Ritter sind sich ja irgendwie sehr ähnlich. Sie haben beide eine Rüstung. Und innen drin stecken vielleicht ganz zarte Wesen.
Ach ja.
Und Rittern wurde wohl nachgesagt, dass sie jedes gepanzerte Lebewesen einfach angreifen. Das heißt, diese unreflektierte Kampfeslust von Rittern wird dadurch auch noch angekreidet, dass sie gegen Schnecken kämpfen. Dann hat es auch was damit zu tun, dass Italiener verspottet werden möglicherweise dadurch. Also, dass die Schnecke Italiener darstellen soll. Krieg, Lombardei.
Warum?
Spannungen. Man hat sich
temperamentvoll. Erzählt, dass, ist die Schnecke jetzt nicht gerade?
dass die Italiener in die Lombardei eingefallen sind und aber, als sie den Lombardenkönig gesehen haben, geflohen sind. Und dann sagt man wohl, dass die Italiener so feige sind, dass sie sogar Angst vor Schnecken haben.
Ah.
So kommt das. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass es so gegen Italienerinnen und Italiener geht, dass sich zu der Zeit so um 1300 in Nordeuropa die Italiener als Kreditwechsler und Kreditgeber etabliert hatten. Und auf die ist man natürlich besonders gerne sauer möchte sie in den mit Schleim in den Schmutz ziehen. Und die letzte Lesart ist, dass so oben gegen unten, ne, also Adel gegen Arbeiterschaft, dass die Schnecke für die Adligen steht, die sich in ihren Festungen verschanzen und das Volk ausbeuten. Oder und dann die Schnecke vielleicht auch für die Schleimer steht, wie du auch schon gesagt hast. Aber ja, dass die Schnecken auch so in Kampfesszenen im Mittelalter vorkommen. Vielen Dank dafür, Lukas.
Ich finde, wir sollten uns ein bisschen von der mittelalterlichen Art zu beschimpfen abgucken. Wenn ich mir so Hasskommentare im Internet angucke, was da alles steht, wäre doch schöner mal zu lesen, du bist so feige, du hast sogar vor einer Schnecke Angst.
Ja.
Das müsste man nicht blockieren. Es ist heiß und drückend diese Woche. Das ist das neue Normal. Ja? Es wird der kälteste Sommer für den Rest unseres Lebens, aber egal. Jedenfalls viel Trinken ist angesagt. Julia, wenn es heiß ist, was trinkst du dann? Kaffee oder Wodka?
Wasser, tatsächlich. Wasser am meisten.
Wahrscheinlich eine gute Wahl. Es ist ja nicht ganz egal, zu welchem Getränk wir greifen, wenn es heiß ist.
Das stimmt.
Ist, glaube ich, intuitiv allen klar. Das zeigt auch eine coole Studie, die hat untersucht, welches Getränk ist jetzt wie gut im Hinblick auf die Flüssigkeitsaufnahme. Also, wie viel von dem Getränk, das wir oben reinschütten, bleibt eine Weile in uns drin und wie viel kommt praktisch sofort wieder unten raus?
Das ist doch bei Kaffee irgendwie so das Problem, dass es mega entwässernd ist und so, ne? Das ist irgendwie...
Hört man.
Ja.
Das haben Sportwissenschaftlerinnen aus Großbritannien untersucht. Die Studie ist ein bisschen älter von 2016, aber wir haben uns gedacht, jetzt für den Sommer, da kramen wir das nochmal für euch raus.
Okay, und Ineas, du bringst das wahrscheinlich nicht ohne Grund hier mit, oder? Wenn oben was reinkommt und unten raus. Wie genau sah der Versuchsaufbau aus?
Recht einfach. Also, die haben sich verschiedene Getränke angeguckt und einfach gemessen, wenn man davon trinkt, wie viel Urin scheidet man in den nächsten Stunden danach aus? Natürlich geht's ganz kontrolliert und normiert alles. Also wie viel trinkst du in einem festen Zeitfenster von 30 Minuten? Dann gucken die, wie ist der Wassergehalt in dem Getränk, was du getrunken hast? Auch klar, also wenn du jetzt zum Beispiel Joghurt trinkst oder Frischkäse, da ist weniger Wasser drin als zum Beispiel in Wasser.
Kann man bei Frischkäse von trinken? Ne? Wo fängt... Essen an und wo hört Trinken auf? Also zum Beispiel bei so Pudding, den kann man ja so reinschlürfen. Ist das noch Trinken?
Joghurt kann man auch trinken.
Ja.
Oder?
Ja, aber so ein Käse?
Frischkäse. Ich glaube, wenn du es wirklich gerne möchtest, könntest du auch einen Frischkäse trinken.
Wir sprechen vielleicht von Aufnahme, oder?
Ich habe das mal nachgeguckt, weil mich das an der Stelle doch etwas interessiert hat. Wie ist denn der Wassergehalt von Frischkäse? Rat mal.
60%.
73, also Größenordnung stimmt.
Mehr.
Ja, 60%, da bist du eher in der Größenordnung Gouda.
Was? Gouda hat 60% Wasser?
Ja.
Oh, ich bin fasziniert. Okay.
Wenn man schön durstig ist, trinke ich erstmal einen Gouda. Egal, zurück zum Thema.
Wie viel Gouda muss ich trinken für ein Liter Wasser?
Also sie haben dann genau gemessen, wie viel Urin scheidest du aus innerhalb eines anderen Zeitfensters. Sie haben sich jetzt für 4 Stunden entschieden. Aus technischen Gründen haben sie aber am Ende sozusagen die Stoppuhr bei 2 Stunden gestoppt. Und dann haben sie verschiedene Getränke verglichen. Also geguckt, was kommt raus. Und sie haben immer verglichen und normiert mit dem Durchlauf von 1 Liter stilles Wasser. Und dann bekommst du, wenn du das machst, wenn du immer vergleichst mit im Vergleich zu Wasser, den sogenannten Getränkehydrationsindex.
Oh, das klingt irgendwie wie so, warte mal, gibt es nicht Body Mass Index? Ist das so ähnlich?
Hat sogar eine ähnliche Abkürzung. Der Body Mass Index ist BMI und hier ist es das, der Beverage Hydration Index, also BHI. Ja. Oh. Jetzt können sich nicht nur Personen vergleichen, wie dick sie sind, sondern auch Getränke. So, sag mal, wie gut, wie viel Flüssigkeit lieferst du eigentlich?
Oder wie viel absorbierst du?
Genau, wie viel?
Wie schwammig bist du?
Wie gut bleibst du drin?
Okay, also du hast ja schon von Gouda und Frischkäse gesprochen, aber also gab es jetzt irgendwelche Erkenntnisse, was jetzt besonders gut? Also ist Wasser trinken gut oder sollte ich vielleicht doch lieber meine Spezi trinken? Habe ich endlich einen Grund dafür?
Disclaimer, Gouda und Frischkäse waren nicht Bestandteil des Studiendesigns. Okay. Sie haben untersucht Cola, heißen Tee, Eistee, Kaffee, Bier, O-Saft, Sportgetränk, Milch und Sprudelwasser und noch etwas, das auf den Namen Ors hört, orale Rehydrationslösung. Das ist im Wesentlichen das, was du nimmst, wenn du Durchfall hast und dehydriert bist. Das ist Wasser mit Zucker und Salz.
Ja, aber, oder mit Kater.
Aber auf der richtigen, also jetzt nicht selber gemischt, ne, sondern also ein richtiger, ein Medizinprodukt. Mhm. Also in der Liste fehlt wenig, finde ich. Die haben schon eine schöne breite Palette untersucht. Mich hätte vielleicht noch interessiert Eigenurin und Fledermausblut, aber man kann nicht alles haben.
Man kann nicht, ja, man muss nicht alles haben. Sagen wir es so.
Du wolltest wissen, schon aus Gründen, ja. Aber lass uns erstmal, ich frage für einen Freund. Aber du hast nach dem Ergebnis gefragt, ja. Also Wasser ist einfach gut, weil man sagt, das ist ja sowieso einfach Standard, darauf normiere ich ohnehin. Und jetzt vergleicht man immer mit Wasser und verglichen mit Wasser bleibt mehr von der Flüssigkeit im Körper bei der oralen Rehydrationslösung. Hydratationslösung steht hier gerade. Okay, auch gut, orale Rehydratationslösung.
Was Neues für Hangman, ja.
Vollmilch, Magermilch und ein bisschen besser ist Orangensaft.
Also, weil sie auch so eine gewisse Salzigkeit haben, oder?
Die Gründe werden hier nicht genannt, hier wird nur der Effekt gemessen. Aber Cola, heißer Tee, Eistee, Kaffee, Bier, Sprudel, Sportgetränk, das geht genauso raus wie Wasser. Vollmilch bleibt ein bisschen länger.
Das ist ja total interessant, weil ja immer so gesprochen wird von isotonischen Getränken und so weiter. Und das widerspricht dem ja eigentlich so ein bisschen, oder?
Ob das... Ich glaube, es ist kein direkter...
Alkoholfreies Bier und so isotonische Getränke, das wird doch immer auch, keine Ahnung, nach Marathons oder so voll gern werbemäßig gereicht.
Isotonisch bedeutet jetzt ja nicht, bleibt möglichst lange im Körper. Also wirkt harnverhaltend. Das ist, glaube ich, nicht, was isotonisch bedeutet. Aber stell dir vor, du bist in der Wüste.
Stimmt.
Und denkst, Mist, ich habe mich jetzt verlaufen und oh, es ist so heiß, jetzt erstmal eine Milch. Irgendwie beißt sich das, ja?
Eine Haarmilch, wenn dann höchstens, oder?
Also, sonst machst du auf und denkst, ach, schön sauer und flockig, jetzt habe ich saure Sahne.
So eine Kamelmilch?
Ja, also sie haben es natürlich an, also man kann es mit Zahlen, mit diesem BHI messen. Wasser hat natürlich 1, ist halt genauso gut wie Wasser. Und Milch und ORS haben 1,5. Also es ist Faktor 1,5 von dem Wasser, was bei Wasser drin bleibt, bleibt bei Milch und ORS drin. Gibt das Sinn, was ich erzähle? Also es bleibt einfach mehr drin. Es bleibt mehr drin.
Es bleibt mehr drin. Zumindest nach 2 Stunden. Ne? Aber also ist es, dass nach 2 Stunden so ein Wasserzyklus immer abgeschlossen ist?
Die haben einfach 4 Stunden danach gemessen und festgestellt, erst nach 2 Stunden zeigen sich überhaupt Unterschiede in der Menge, die du auspinkelst. Ja. Und das meiste hast du dann schon ausgepinkelt nach 2 Stunden. Und das ist einfach genau der Punkt, wo sie festgestellt haben, ach, da ist es geschickt zu unterscheiden.
Ah, okay, verstehe. Aber sollte ich dann alle 2 Stunden trinken?
Je öfter du trinkst, desto besser. Die haben ja jetzt untersucht, was bleibt möglichst lange im Körper, aus folgendem Grund. Im Abstract steht, der praktische Nutzen ist in Situationen, in denen der Zugang zu Flüssigkeiten eingeschränkt ist oder wenn häufige Pausen zum Wasserlassen nicht erwünscht sind. Eine lange Zugfahrt zum Beispiel.
Ja, aber auch nur, wenn ich die Auswahl habe von verschiedenen Getränken trotzdem. Oder?
Ja, das stimmt. Also, wenn du nur Wasser dabei hast, ja. Ne?
Da, ich weiß nicht, ob sich da immer die Auswahl so stellt in solchen Situationen.
Also wenn du die Auswahl hast, ist es doch gut zu wissen, läuft das einfach nur durch oder macht das ordentlich Sitt?
Ja.
Kennst du Sitt?
Ja, ich kenne Sitt.
Benutzt du das?
Ja,
im Alltag?
Nee. Willst du noch was zu trinken? Nee. Also es reicht einfach Nein zu sagen. Oder nee, hab genug gehabt. Oder nee, gerade nicht. Sitt. Sorry, aber Sitt, das sagen so Leute, die auch ständig Genitiv bei anderen korrigieren.
Das war ja ein Wettbewerb in meiner Jugend. Ich kann mich daran noch erinnern, was ich aber nicht wusste. Ich habe jetzt extra für die Folge nochmal nachgelesen. Ein Wettbewerb vom Duden und einem Eistee-Hersteller und es wurden 45.000 Vorschläge eingereicht.
Ach so, um das Wort zu finden?
Ja. Ah. Möchtest du mal hören, was nicht gewonnen hat?
Ja, bitte.
Danke, ich bin Soff.
Soff?
Ich bin antidurstig.
Okay, ja.
Plopp war auch gut, oder? Und ich glaube, ich ahne, wer diesen Vorschlag eingereicht hat. Danke, ich möchte nicht mehr. Ich bin Lipton-Eist.
Ah ja, Weil lass mal überlegen, war es vielleicht Capri-Sonne? Es gibt ganz viele Eistee-Hersteller. Wir sind hier ja in der ARD-Audiothek.
Ich habe nur dieses Wort aus dem Wettbewerb vorgelesen. Ich bin doch hier nicht der Markenbotschafter von... Hier könnt ihr euch eine beliebige Marke denken.
Ich habe was Neues mitgebracht zu urzeitlichen Tieren und großer Faszination für alles, was dieses echsenartige, saurierartige mit sich bringt. Wir müssen mal wieder über diese Tiere sprechen. Wir hatten ja auch in letzter Zeit immer wieder so neue Facts zu denen, ne? Also dass hier irgendwie
Flugsaurier. No shaming hier. So, es gab damals auch andere Tiere und die haben wir auch alle lieb. Ne? Gab nicht nur echsenartige.
Ja. Hm? Was gab's noch?
Fische.
Okay, stimmt. Ja? Insekten vielleicht auch Insekten. Schon, oder?
Bakterien.
Ja, okay. Ja.
Und ich mag sie alle, aber die großen Echsen. Aber
natürlich die Saurier.
Genau. T-Rex genau, wäre also kein, also der Jurassic Park wäre kein Erfolg geworden, wenn statt dem T-Rex ein gigantischer Fisch da im Aquarium gelegen hätte.
Ich wage es zu bezweifeln, ja.
Aber sorry, also was hast du Neues über die Saurier?
Genau, wir hatten ja neulich schon, dass sie irgendwie so einen lustigen Flaum hatten teilweise, dass sie eine besondere Hüfte haben, dass man Dinos und andere Saurier daran unterscheiden kann und so weiter. Oder dass jetzt auch die Lippen hatten, kam ja raus, nicht einfach nur ihre Zähne gezeigt haben, sondern auch Lippen drüber hatten und ganz schön knutschen konnten und so. Wie auch immer. Auf jeden Fall neue Erkenntnisse aus dem Zeitalter der Dinosaurier, und zwar Giraffenhalssaurier mit ihren schönen langen Hälsen. Die hatten eine besonders harte Zeit, die wurden nämlich öfter mal geköpft. Und das ist jetzt neu rausgekommen.
Der Hals lädt aber auch sehr dazu ein, finde ich.
Exakt, ja, voll. Basiert auf Funden im schweizerischen Monte San Giorgio. Und das ist aber kein Dinosaurier, das musste ich mir auch wieder in Erinnerung rufen, sondern es ist nur ein Saurier. Also für diejenigen, die jetzt nicht direkt den geschulten Blick haben auf die Hüfte, ob sich das unterscheidet oder sonst was. Bei Dinosauriern, das ist wohl eine besondere Art von Sauriern, da sind die Füße direkt unterm Körper und gerade, also so klassisch T-Rex. Und das, was ich jetzt gerade beschreibe, das geht eher so im Körper Richtung Krokodil, also Beine neben dem Körper, würde ich ungefähr sagen. Naja, auf jeden Fall gab es einige dieser urzeitlichen Meeresreptilien, die nach aktuellen Erkenntnissen extrem lange Hälse hatten. Und also wenn ich von extrem langem Hals spreche, Ineas, stell es dir vor, wir nehmen jetzt mal als grobes Beispiel ein Krokodil mit einem kleinen Kopf aus Knete.
Ja.
Es ist sehr Knete, die man sehr gut dehnen kann. Wir nehmen den Kopf und ziehen den Kopf dreimal so lang, wie der Körper ist. So sieht dieser Saurier aus.
Dreimal so lang? Wow.
Ja, also das Ding ist insgesamt irgendwie so 3 bis 5 Meter lang und wirklich, der Hals ist dreimal so lang wie der Körper. Es ist crazy. Also es geht auch so in Richtung Nessie.
Ja, ich sagte Nessie, was, ne? Die haben, von denen, die hatten gar nicht so einen langen Hals. Da waren einfach nur 3 zusammen, sind da zusammen gestorben an der Stelle. Irgendwelche anderen Viecher haben sich die Knochen gemopst und den Hals liegen lassen. Und das wurde einfach falsch zusammengesetzt. Oh, noch ein Halswirbel, Mann, guck mal, schon dreimal länger. Wie will der das denn balanciert haben? Der muss einen sehr muskulösen Oberkörper gehabt haben, um diesen Hals tragen zu können.
Einen sehr muskulösen Nacken.
Stiernacken.
Ich war auch völlig, also wie soll denn das Gleichgewicht halten, wie soll das funktionieren? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, das Tier hat einfach im Wasser gelebt, also war mehr so eine Schlange.
Oder er hatte den Kopf auf dem Boden einfach die ganze Zeit, er hat den Hals gar nicht hochgehalten.
Und deswegen
konnte
er ja auch so gut abgebissen werden, habe ich auch überlegt, weil wie kommst du sonst an so einen Kopf? Ich meine, Giraffe wird ja auch nicht ständig enthauptet und hat einen langen Kopf.
Ja, die hat aber auch schon lange Beine, das heißt, da oben dran zu kommen. Aber wenn der Rest vom Tier jetzt auf dem Boden liegt und dann geht da wie ein Baumstamm dieser Hals hoch, da würde ich auch sagen, hack ich doch einfach in die Mitte diesen Hals ab und dann fällt der Kopf ab und da hängen halt noch 3 Meter Hals dran.
Ja, also es gibt unterschiedliche Aussagen dazu, wo denn dieses Tier wahrscheinlich gelebt hat und wozu denn dieser lange Hals bitte sinnvoll gewesen sein soll. Es gibt Menschen, die sagen, ja, war wahrscheinlich im Wasser, eben hat sich so lang geschlängelt und dann hat er halt da so die Tintenfische und sonst was gefressen. Aber das, was im Moment mehr verbreitet ist, ist, dass er so ein bisschen semi-aquatisch war, also sich im Uferbereich aufgehalten hat und dann praktisch so am Ufer stand und mit seinem langen Hals auf den See rausgeguckt hat und dann da von oben sich die Fische rausgepickt hat. Aber er hatte wohl jetzt nicht so eine krasse Halsmuskulatur, sondern eher dann so am Rücken vielleicht so ein größeres Muskelbündel, was es ihm irgendwie möglich gemacht hat, den Hals so ein bisschen zu heben, einigermaßen. Aber er war wohl nicht so wirklich besonders beweglich. Also es klingt alles sehr unpraktisch um diesen Hals.
Und was ist jetzt die Erkenntnis? Man weiß es nicht, was der gemacht hat, wie das hingekriegt hat. Es bleibt alles im Verborgenen. Die haben nur einen davon gefunden jetzt, oder?
Nee, also sie haben jetzt gefunden, diese abgetrennten, also dass offensichtlich durch Bisse, die, ich glaube, zwischen dem 7. und 10. Halswirbel durchgebissen wurden und häufiger diese langen Hälse, man hat schon vorher vermutet, oh, das ist vielleicht eine Schwachstelle an dem Tier, tatsächlich die Schwachstelle waren und dann sehr große, sehr gemeine andere Tiere, Moment, ich muss nach den Namen suchen, die abgebissen haben, dann den Hals und den Kopf achtlos haben liegen lassen und sich am Körper gelabt haben von diesen Tieren.
Ich habe gerade so ein Bild, irgendwie Eis am Stiel, aber es passt gar nicht.
Die Fressfeinde, ich habe die Namen gefunden. Ja? Ottosaurus Gigant. Sie sind Günther, ja. Ottosaurus Giganteus, Cymbospondylus Buxeri und Helveticosaurus Zollingeri. Und vielleicht sollten wir mal auch noch den Namen sagen von dem, über den wir hier die ganze Zeit reden. Das ist ein Tanistropheus.
Ja, trivial auch Giraffenhalssaurier. Damit komme ich besser klar. Ja.
Ich finde auch Giraffenhalssaurier irgendwie netter. Und ich dachte dann auch, okay, Moment mal. Ist nicht immer nur irgendwie alle haben nur 7 Halswirbel, aber der hatte halt 13. Und auch sehr lange. Also man dachte auch bei den ersten Funden, dass es Oberschenkelknochen sind, seine ganzen Halswirbel. Aber es sind 13 lange Halswirbel aneinander, die sich schlecht bewegen lassen und wahnsinnig unmuskulös sind. Und also ich dachte, okay, vielleicht konnte er irgendwie seinen, weißt du, wie so ein Ameisenbär, irgendwie den Hals besonders gut irgendwo reinstecken oder so. Aber nein, er ist ja so wahnsinnig unbeweglich. Aber ja, irgendeine Möglichkeit muss es gegeben haben. Ich habe auch überlegt, vielleicht ist er am Boden gelaufen und war dann wie so ein U-Boot oder wie so ein Schnorchel, hat er dann seinen Kopf rausgehalten. Aber im Moment ist wirklich wahrscheinlich, er stand am Rand von einem kleinen See und konnte mit seinem langen Hals wie so ein Kran fast den ganzen See abdecken und sich dann die Fische rauspicken.
Ich würde ihn Krankopf nennen.
Ja, nicht Giraffenhals, sondern Krankopfsaurier.
Wir haben hier mal über ein grandioses Paper gesprochen. Forschungsgegenstand und Methodik erstklassig. Ihr erinnert euch vielleicht, es ging um die Frage, war das Ungeheuer von Loch Ness vielleicht einfach nur ein sehr großer Aal? Es wurde nicht untersucht, ja. War es ein Tanistrophos?
Ja, wollte gerade sagen.
Tanistrophos. nicht, sondern die Frage, ist das vielleicht einfach ein langer, langer Aal gewesen? Und das Beste am ganzen Paper war der Titel If it's real, could it be an eel? Und diese Woche habe ich ein neues Paper, das mit einem knackigen Titel daherkommt, nicht gereimt, aber trotzdem ein Hingucker. Die Physik der tanzenden Erdnüsse in Bier.
In Bier?
Was macht das mit dir, Julia?
War das eine lange durchzechte Nacht und jemand hat in der Bar versehentlich beim Rüberreichen Erdnüsse ins Bier geworfen und gemerkt, dass sie irgendwas Lustiges machen? Wie kommt man darauf?
Es klingt jedenfalls nicht so wie, oh, da geht es um was Physikalisches. Es ist offenbar ein Phänomen in Argentinien. Ich war da noch nicht, kann das nicht bestätigen, aber angeblich auch viral sieht man das. Aber das macht man da wohl, gerne Erdnüsse ins Bier zu tun. Und was dabei passiert, das wird jetzt physikalisch untersucht.
Okay.
Mann, ich habe einfach das falschen Schwerpunkt gewählt. Ich habe damals Polypeptidketten untersucht und Sternenspektren. Ich hätte einfach auch sagen sollen, gib mir irgendwas mit Bier.
Ja, okay. In Argentinien. Ich muss das jetzt mal kurz parallel suchen. Alles klar. Und also dann hat sich jemand gedacht, wir gucken jetzt mal, was da eigentlich passiert, wenn man Erdnüsse ins Bier schmeißt.
Genau. Ich denke als allererstes, das geht doch gegen das Reinheitsgebot. Darf man da noch nachträglich eine Nuss reintun? Ist es dann noch Bier? Also im Paper steht, wenn die Nüsse ins Bier getaucht werden, dann sollten sie sinken und unten bleiben. Schließlich sind die dichter als Bier. Und da habe ich schon aufgehört zu lesen, weil ich dachte, ist das so? Das ist auch so eine blöde Angewohnheit, ne? Hast du das auch? Ich habe das durch die Wissenschaft gekriegt, aber erst recht auch durch den Wissenschaftsjournalismus, immer zu denken, ja Sekunde, mal behaupten kann hier jeder, ist das überhaupt plausibel?
Ja.
Also Dichte
Wie
von
habt
Erdnüssen.
Ihr das untersucht?
Ja. Dichte von Stoffen kannst du ja nachgucken. Gallium, Xenon, kein Problem. Aber Erdnüsse? Find mal die Dichte von Erdnüssen raus. hab was gefunden im Internet. Da steht 0,25 bis 0,35 Kilogramm pro Liter, aber da ist die Schale dabei. Blöd. Also musste ich rechnen. Ich sag dir kurz, was ich gerechnet habe. Weil ich stolz bin, ich habe einen Doktortitel in Mathematik, ich habe Folgendes gerechnet. Die WHO sagt, eine Handvoll Nüsse pro Tag ist okay. So gesundheitlich gesehen. Da fragen sich jetzt viele Ernährungsexperten, wie viel ist denn eine Handvoll eigentlich? Und man sagt, eine Handvoll Nüsse sind 30 Gramm. Wie viele Nüsse sind jetzt 30 Gramm? Habe ich gefunden, angeblich 70 Stück. Jetzt muss man nur wissen, wie schwer ist eine Erdnuss? Aha, 0,5 bis 1 Gramm. Also 30 Gramm Nüsse haben etwa 30 bis 70 Gramm Gewicht. Also tatsächlich, potzblitz, dichter als Wasser. Oder Bier.
Okay, ja. Also, dass eine Erdnuss im Wasser runtersinkt, das hätte man auch vorher überlegen können.
Ja, ich war mir nicht so sicher. Ich habe so eine kleine, harmlose Erdnuss. Egal, also sie soll im Bier nach unten sinken, aber was sie macht, sie steigt wieder hoch. Sie kämpft sich zurück an die Oberfläche. Sie taucht und kommt zurück. Und angeblich sinkt sie dann wieder ab und tanzt auf und ab. Ich habe das noch nie beobachtet und dachte, wir machen das einfach mal live. Jetzt hier.
Okay, du hast Bier dabei, du hast Erdnüsse dabei.
Irgendwo auf der Welt ist schon 4 Uhr. So. Ich weiß, jetzt kriegen ganz viele Leute kriegen jetzt den Horror, weil sie sehen, ja, der Ineas direkt am Mischpult am Computer mit Flüssigkeit.
Oh ja.
So, das ist mein Bierchen.
Ja.
So, und etwas große Schaumkrone, egal. Ich bin hier nicht.
Schnitt nennt man das in Bayern auch.
Barkeeper-Wettbewerb. So, jetzt mache ich noch eine Erdnuss auf. Toll.
Darf die nicht gesalzen sein? Macht dann unter. Aber du nimmst jetzt eine ganz frische.
Das war die einzige, die ich hatte. So.
Okay.
So, und ja, jetzt.
Wer hat denn Erdnüsse in Schale zu Hause? Sehr lustig.
Die ist noch von Nikolaus über. So, Apfelnuss und Mandelkern. So, und jetzt tue ich diese Erdnuss da rein. Und mal gucken, ob die sozusagen argentinisch. Ich mache ein bisschen voller, damit man was sieht hier. Das ist der einzige Grund, warum ich. Oh.
Vorsicht mit dem Mischpult. Es ist jetzt übergelaufen.
Druck vertanken. Ich musste schnell oben abtrinken. Okay, also ich mache jetzt diese Erdnuss da rein. So.
Ja.
Jetzt, ich weiß nicht, ob du was da sehen kannst. Ich hoffe. So, zack.
Sie sinkt einfach zu Boden.
Sie sinkt zu Boden.
Ja.
Und jetzt? Mühsam steigt sie jetzt wieder
Richtet
hoch.
Sie sich auf. Zack. Oh, sie geht wieder hoch.
Zack. Und jetzt hängt die da oben. Also bei mir tanzt sie nicht argentinisch auf und ab.
Nee, sie taucht ab und dann steigt sie wieder auf. Vielleicht, wie so beim Seepferdchen, hat irgendwas von unten hochgeholt.
Vielleicht warte ich nicht lange genug. Sekunde, ich muss kurz einen Schluck trinken.
Lacht schon wieder über.
Also, was sehen wir? Die Nuss sinkt ab und es bilden sich an der Nuss so kleine Gasnuklei. Dass das Nukleus heißt, weiß ich nur, weil ich mal schon mich intensiv damit befasst habe. Die Physik der Getränke. Und diese Blasen wachsen, die sorgen dann für Auftrieb wie Schwimmflügel. Die Nuss kommt hoch und angeblich passiert das Folgendes. Oben platzen dann einige Blasen, wenn die Nuss an den Schaum stößt. Die Nuss dreht sich dann ein bisschen um und auch alle anderen Blasen platzen, wenn die an den Schaum stoßen. Und dann sinkt die Nuss wieder ab und der ganze Spaß beginnt von vorne.
Aber warum bilden sich die Blasen an der Nuss? Kommen die Blasen aus der Nuss raus oder ist praktisch die Kohlensäure, die sich an der Nuss festhält?
Genau, das ist Gas aus dem Bier. Und die Nuss hat irgendwie eine schöne Oberfläche, wo das prima gut geht. Da finden die irgendwelche Keime an denen, also Kondensationskeime nennt man das, irgendwelche unebenen Stellen. Und da kann das Gas schön kleben bleiben. Und da, wo schon ein bisschen Gas klebt, da klebt noch mehr. Und dann zack, hast du eine Blase. Und all das haben die jetzt untersucht. Ne? Also wie hängt diese Tanzbewegung ab von dieser sogenannten Keimbildungsrate, von der Ablösungsrate, von der Blasengröße? Das alles ist je nach Bier verschieden. Dann haben sie natürlich, du hast gerade gefragt, nach den Erdnusssorten gesalzen, geröstet, geschält und so weiter auch untersucht. Und dann haben sie geguckt, wann und wie bleibt die Blase an der Nuss haften. Da gibt es tatsächlich Formeln. So kritischer Blasenradius für eine stabile Blasen-Erdnuss-Anhaftung.
Oh Gott.
Ich glaube, die Formel ist generell für eine Blasenanhaftung. Ich glaube, sie ist nicht konkret nur für Erdnüsse gedacht.
Okay.
Ja, und das haben sie alles schön untersucht, am Ende ausgerechnet, dass ihr Modell da passt.
Okay, und ist es dann auch je nach Biersorte unterschiedlich, wie viel Blasen? Okay.
Genau, je nach Biersorte hast du anderen Gasgehalt vielleicht oder tatsächlich eine andere, je nach Nusssorte, eine andere Blasenanhaftung und so weiter und so weiter.
Okay, spannend. Und was mache ich jetzt mit den Erkenntnissen?
Kein gutes Paper ohne hinten einen Ausblick. Wo kennt man das noch? Wofür braucht man das noch?
Ja.
Und das hat mich getroffen wie der Schlag. Das kennt man angeblich, dieses lustige Tanzen der Erdnüsse im Bier, von der Verglasung nuklearer Abfälle.
Verglasung nuklearer Abfälle.
Gläser sind
also ich finde es
nicht kristallin, die sind ja keine Kristalle. Und deshalb können die eine Vielzahl von anderen Elementen in ihre Struktur aufnehmen. Nicht in so ein blödes Gitter, sondern da kannst du einfach was reinpacken. Und warum nicht auch Atomabfall? Und offensichtlich macht man das so. Man packt radioaktiven Abfall zur Sicherheit in flüssiges Glas. Und da gibt es dann wohl auch Bläschen. Da tanzt dann wohl Ruthenium-Oxid oder so lustig auf und ab wie die Erdnüsse. Da Das war's für diese Woche. Bleibt schön hydriert, trinkt eine Milch, tut euch vielleicht noch eine Erdnuss rein oder so, aber und lasst euch nicht köpfen.
Ja, ein bisschen Salz.
Genau.
Das wäre ganz unpraktisch, ja.
Genau. Bevor wir gehen, Julia hat noch einen Tipp für euch.
Ja, und zwar von einem Film, den ich nie gesehen habe, aber dessen Musik von mir immer für immer in meinen Kopf gebrannt ist, weil ich es in der Big Band spielen musste. Und zwar, nee, du hast ihn bestimmt gesehen.
Ja, klar, das hast du nicht gesehen? Dringend nachholen. Aber ich würde vielleicht den letzten Teil aussparen. Also Indiana Jones, klar.
Okay, den letzten fandest du den letzten nicht so gut?
So könnte man es sagen. Ja, und ich habe auch echt Angst, okay, weil jetzt kommt doch demnächst schon wieder einer.
Deswegen, genau, hier, es wird, ich glaube, nächste Woche, oder? Gibt es wieder einen neuen Indiana Jones Film und passend dazu hat unser Kollege Malte aus der Musikredaktion
Harrison Ford im Altersheim besucht.
Er hat sich die Musik angeguckt, die ja auch schon 40 Jahre alt ist, angeguckt, warum Harrison Ford immer noch, beziehungsweise Indiana Jones, immer noch diese Musik benutzt und immer noch nicht auf die Melodie verzichten kann und warum die immer noch so gut funktioniert, wenn er seine Peitsche schwingt. Diesen Auszug aus dem Film kenne ich wenigstens. Genau, ist Core Snacks. Das ist immer die Musik der Lieblingsfilme von euch. Und er guckt immer praktisch sich den Film-Soundtrack an und erklärt, was sie da tun, warum es so gut klingt, warum wir es so gern mögen und wie das alles funktioniert. Und jeden Freitag kommt eine Folge raus. Und wenn ihr jetzt auf den Link in unserer Folgenbeschreibung klickt, dann kommt ihr zur aktuellen Folge mit Indiana Jones. Kriegt ihr jede Woche freitags, wie auch uns, in der ARD Audiothek. Und da hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss, wir verzichten auch nicht auf unsere Musik, die das Gefühl der Jugend heraufbeschwört. Oder? Vielleicht bei den Älteren. Tschüss.
Vielleicht kann eines Tages muss er unsere Musik erklären.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.